Traditionell predigt am Karfreitag der Prediger des päpstlichen Hauses, Kapuzinerpater Raniero Cantalamessa.
Dentro la storia divina e umana della passione di Gesù, ci sono tante
Innerhalb
piccole
des großen
storie
Rahmens der
di uomini e
gottmenschlichen Geschichte der Passion
donne,
Jesu
che sono entrati nel raggio
finden
della sua
wir
luce,
zahlreiche kleine
della sua
Geschichten von
ombra.
Männern und Frauen, die in den
La
Aktionskreis
più
seines
tragica di
Lichtes oder
esse
seines Schattens
è
eingetreten
quella di
sind.
Giuda Iscariota.
Die tragischste davon ist die Geschichte
Uno
von
dei
Judas
pochi fatti
Iskariot.
attestati con
Es
uguale
handelt sich um eine der
rilievo
seltenen
da tutti e
Begebenheiten,
quattro i Vangeli
denen
e dal resto
von
del
allen
Nuovo
vier Evangelien
Testamento.
und vom Rest des Neuen Testamentes
La
gleiche
primitiva comunità
Bedeutung
cristiana
beigemessen wird.
ha molto riflettuto
Die
sulla
christliche
vicenda
Urgemeinde hat viel über diese
e
Geschichte
non faremmo
nachgedacht,
male a non
und wir
fare
werden gut daran
altrettanto.
tun, uns ebenfalls
Sie
Gedanken
sa
darüber
tanto
zu
da
machen.
dirci.
Sie hat uns viel zu sagen.
Giuda fu scelto fin dalla prima ora
Judas
per
war von
essere
Anfang
uno
an
dei
dazu
dodici.
auserwählt worden, einer der Zwölf zu sein,
Nell'inserire il suo nome nella lista
indem
degli
er seinen
apostoli,
Namen in die Liste der Apostel
l'Evangelista
aufnimmt, schreibt
Luca
der Apostel,
scrive Giuda
Evangelist
Iscariota che divenne
Lukas
Egemito,
Iskariot,
il
der zum Verräter
traditore.
wurde.
Dunque
Judas
Giuda non
war
era
also nicht als
nato
Verräter zur Welt
traditore
gekommen
e non lo era al
und er war es auch
momento
noch nicht, als
in cui
Jesus
fu
ihn
scelto da Gesù,
auserwählte. Er
lo
wurde es.
divenne.
Wir stehen vor
Siamo
einem der
davanti a uno
finstersten
dei drammi
Dramen der
più
menschlichen
foschi della libertà
Freiheit.
umana. Perché
Warum
lo
wurde er
divenne?
zum Verräter?
In anni non lontani, quando
Noch vor
era di
wenigen
moda la
Jahren,
tesi di
als die These
Gesù
eines
rivoluzionaria,
revolutionären Jesus Mode war, hat
si
man
è cercato di
versucht,
dare
seine
al
Tat,
suggesto delle motivazioni
seiner
ideali.
Tat ein ideologisches Motiv zu
Qualcuno ha
geben.
visto nel suo soprannome di Iscariota
Man hat seinen Namen
una
Iskariot als eine
deformazione della
Abwandlung
parola
von Sikariot gedeutet
Sicariota,
und daraus
cioè
gefolgert,
appartenente
dass
a un
er zur
gruppo
Gruppe der
estremista di
extremistischen
Zeloti
Zeloten gehörte,
che usavano contro i
diejenigen, die den
Romani il
Dolch, also die
pugnale, in
Sika,
latino si dice
gegen
sica.
die Römer nutzen wollten.
Altri hanno
Andere haben
pensato che Giuda
angenommen,
fosse
Judas
deluso
sei
dal
von
modo
der
con cui
Art,
Gesù
wie Jesus
portava
seine
avanti la
Idee
sua
vom
idea del
Reich
regno
Gottes
di Dio
vertrat, enttäuscht
e che
gewesen
volesse forzargli la
und habe ihn
mano ad
zwingen
agire
wollen,
anche sul
auf
piano
einer
politico.
politischen Ebene gegen die Heiden vorzugehen.
È il Giuda del celebre
Das ist der
musical
Judas des
Jesus Christ
berühmten
Superstar,
Rockmusicals
per
Jesus
esempio,
Christ Superstar
e di altri
und anderer
spettacoli e
neuzeitlicher
romanzi
Schauspiele und
recenti.
Romane. Ein
Un
Judas,
Giuda che
der
si
an einen anderen
avvicina
berühmten
a un
Verräter
altro
seines
celebre
eigenen
traditore
Wohltäters
del
erinnert,
proprio benefattore,
an Brutus, der Julius
Bruto,
Caesar tötete,
che
um die
uccise
Republik zu
Giulio
retten.
Cesare per salvare la Repubblica Romana. Sono ricostruzioni da rispettare quando
Solche
raggiungono
Rekonstruktionen muss man
qualche
achten,
livello
wenn sie eine
letterario o
literarische
artistico,
und künstlerische Würde
ma non hanno
bekleiden,
alcun fondamento
doch sind sie
storico.
historisch unbegründet.
I
Die
Vangeli, le
Evangelien,
uniche fonti
die einzigen
attendibili che
zuverlässigen
abbiamo
Quellen, die
sul
wir zu Judas
personaggio,
besitzen,
parlano di un
sprechen von einem
motivo
viel
molto più terra
unedleren
terra:
Motiv: Geld.
il denaro. A Giuda era
Judas
stata
verwaltete
affidata
die
la borsa
gemeinsame Kasse
comune
der
del
Gruppe.
gruppo.
Anlässlich
Dimocrazione
der
per la sua
Salbung in
libertina
Britannien
aveva
hatte er
protestato
gegen die
con grosso
Verschwendung des
spreco del
kostbaren
profumo
Öls
prezioso
protestiert, das
versato da
Maria über
Maria
die
sui piedi di
Füße
Gesù.
Jesu gegossen hatte,
Non perché gli
nicht weil ihm die
importasse dei
Armen
poveri,
interessierten, fügte
fanatari
Johannes hinzu,
Giovanni,
sondern
ma perché
weil er
era
ein Dieb
ladro
war, er hatte
e
nämlich die
siccome
Kasse und
teneva la
veruntreute
cassa,
die Einkünfte.
prendeva quello che vi mettevano dentro. La sua
Auch sein
proposta ai capi dei
Vorschlag an die
sacerdoti è
Hohepriester ist
esplicita.
eindeutig.
Quanto
Was wollt
siete
ihr mir
disposti a
geben, wenn ich
darmi
euch Jesus
se io glielo
auslieferte?
consegno?
Und sie zahlten ihm 30
E gli
Silberstücke,
fissarono
wie Matthäus
30
berichtet.
sicli d'argento. Ma perché, venerabili padri, fratelli e sorelle, meravigliarsi di questa spiegazione
Warum sollte uns
trovarla
diese
troppo
Erklärung überraschen?
banale?
Warum sollten wir
Non è
sie zu
forse
trivial finden?
quasi sempre così nella
Ist so
storia
etwas nicht
e non
immer
così
wieder in
anche
der
oggi?
Geschichte passiert? Passiert es denn nicht
Mammona,
heute
il
noch?
denaro, non è
Mammon,
uno dei
das
tanti
Geld
idoli,
ist nicht einfach
è
nur ein Götze
l'idolo
unter
per
vielen.
antonomasia,
Es ist
letteralmente
der
l'idolo di
Götze
metallo
schlechthin.
fuso.
Der
E si capisce
Gott
anche
aus
perché.
gegossenem Metall.
Chi è
Der
oggettivamente,
Grund liegt auf der
se non
Hand.
soggettivamente, cioè nei
Wer
fatti,
ist
non nelle
faktisch, wenn auch nicht
intenzioni,
den Absichten
il
nach,
vero
der wahre
nemico, il
Feind, der Gegenspieler
concorrente
Gottes auf
di
dieser
Dio in
Welt,
questo mondo?
Satan?
Satana?
Aber kein Mensch würde ohne einen Grund entscheiden, dem Satan zu dienen. Wenn es dennoch Menschen gibt, die es tun, dann deshalb, weil sie sich davon Macht oder sonstige irdischen Vorteile versprechen. Wer faktisch der andere Herr, der Antigott ist, erfahren wir aus den deutlichen Worten Jesu. Niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Geld ist der sichtbare Gott im Unterschied zum wahren Gott, der unsichtbar ist, wie uns Shakespeare berichtet. Geld ist der Antigott, weil es ein alternatives spirituelles Universum gegründet hat und die theologischen Tugenden auf ein neues Objekt umorientiert. Glaube, Hoffnung und Liebe werden nicht mehr in Gott gesetzt, sondern ins Geld. Es entsteht eine finstere Umpolung aller Werte. Alles kann, wer glaubt, sagt die Heilige Schrift. Doch die Welt sagt uns, alles kann, wer Geld hat. Und auf einer gewissen Ebene scheinen diese Tatsachen das zu bestätigen. Die Wurzel aller Übel ist die Habsucht, sagt die Bibel weiter, Paulus im 1. Timotheusbrief. Hinter jedem Übel unserer Gesellschaft steht das Geld, oder zumindest auch das Geld. Geld ist der Moloch des Alten Testamentes, dem die Menschen ihre Söhne und Töchter opferten. Oder der Gott der Azteken, dem man täglich eine gewisse Menge menschlicher Herzen darbringen musste. Was steht hinter dem Drogenhandel, der so viele menschliche Leben zerstört, hinter der Prostitution, dem organisierten Verbrechen, der politischen Korruption, der Herstellung und dem Handel von Waffen und sogar, man wagt es kaum auszusprechen, dem Handel mit menschlichen Organen, die Kindern entnommen werden. Und die Wirtschaftskrise, die die Welt durchlaufen hat und mit der dieses Land noch immer kämpft, ist nicht auch sie zum guten Teil von der abscheulichen Gier des Geldes, der auri sacra fames einiger weniger Menschen verursacht worden? Judas fing damit an, dass er kleine Summen aus der gemeinschaftlichen Kasse veruntreute. Sagt das manchen Verwaltern unserer Steuergelder denn gar nichts? Doch müssen wir gar nicht so weit gehen und an diese kriminellen Arten des Geldverdienens denken. Ist es nicht schon ein Skandal, dass manche Leute Gehälter und Pensionen beziehen, die 100-mal größer sind als die derer, die für sie arbeiten? Und dass diese Menschen sofort protestieren, wenn sie am Horizont auch nur die Möglichkeit abzeichnet, zugunsten einer größeren sozialen Gerechtigkeit auf etwas verzichten zu müssen? In den 70er und 80er Jahren kam in Italien die Idee, fast der Mythos eines großen Alten auf, der im Verborgenen die Fäden der Ereignisse zieht und Ziele verfolgt, die ihm allein bekannt sind. Damit wollte man die politischen Umstürze, die obskuren Machtkämpfe, den Terror und jede Art von geheimnisvollen Ereignisse erklären. Nun, diesen großen Alten gibt es wirklich. Er heißt Geld.
Questo grande vecchio esiste davvero, non è un mito. Si chiama il denaro.
Come tutti gli idoli, il denaro è falso. Wie alle Götzen ist doch das Geld falsch und ein Lügner. Es verspricht Sicherheit und Freiheit, in Wirklichkeit aber zerstört es sie. Der heilige Franziskus von Assisi beschreibt mit einer für ihn ungewöhnlichen Strenge das Ende eines Menschen, der nur gelebt hatte, um sein Kapital zu vermehren. Der Tod naht, man ruft einen Priester, dieser fragt den Sterbenden: Willst du die Vergebung all deiner Sünden? Der Mann bejaht. Der Priester fragt weiter: Bist du bereit, alle Ungerechtigkeiten, die du begangen hast, wieder gut zu machen und alles, worum du deine Mitmenschen betrogen hast, zurückzugeben? Das kann ich nicht, antwortet der Sterbende. Warum kannst du das nicht? Weil ich mein ganzes Vermögen bereits meiner Familie und meinen Freunden vermacht habe. So stirbt er, ohne bereut zu haben. Kaum ist er tot, sagen sich seine Freunde und Familienangehörigkeiten: Verflucht sei seine Seele, er hätte mehr verdienen und an uns vererben können.
Quante volte di questi tempi abbiamo dovuto ripensare a quel grido.
Wie oft haben wir alle an jene Ermahnung Jesus gedacht, die man im Gleichnis vom reichen Mann findet, der großen Reichtum angehäuft hatte und sich nun für den Rest seines Lebens in Sicherheit wähnte. Du nach. Noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir zurückfordern. Wem wird dann all das gehören, was du angehäuft hast? Menschen, die wichtige Führungsstellen innehatten und nicht mehr wussten, auf welcher Bank und in welchem Steuerparadies sie die Erträge ihrer Korruption verstecken sollten, haben sich von heute auf morgen als Angeklagte im Gericht wiedergefunden oder in der Zelle eines Gefängnisses, gerade in dem Augenblick, als sie zu sich selbst sagen wollten: Nun ruh dich aus, iss, trink, freu dich des Lebens. Für wen haben sie das getan? War es das wert? Haben sie ihrer Familie oder ihren Kindern wirklich etwas Gutes getan oder ihrer Partei, wenn es das war, was sie wollten? Oder haben sie nicht eher sich selbst und die anderen geschädigt? Der Gott Geld sorgt von selbst dafür, seine Anbeter zu bestrafen.
Il tradimento di Giuda, venerabili padri, fratelli e sorelle, ahimè.
Der Judasverrat setzt sich in der Geschichte fort. Und der Verraten ist immer derselbe: Jesus. Judas verriet das Haupt. Seine Nachfolger verraten seinen Leib, denn die Armen sind Glieder des Leibes Jesu. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Doch lebt der Verrat des Judas nicht nur in den eklatanten Fällen weiter, die ich eben erwähnt habe. Das wäre bequem für uns, das zu denken, aber es ist nicht so. Berühmt ist die Predigt, die Don Primo Mazzalorari an einem Gründonnerstag über unseren Bruder Judas hielt. Lasst mich, sagt er zu der kleinen Pfarrgemeinde, die er vor sich hatte, lasst mich für einen Augenblick an den Judas denken, der in mir ist und der vielleicht auch in euch ist. Man kann Jesus auch für einen anderen Lohn verraten, der nicht aus 30 Silberstücken besteht. Wer seinen Ehemann oder seine Ehefrau betrügt, verrät Jesus. Der Priester, der seinem Stand nicht treu ist oder statt seiner Herde sich selbst weidet, verrät Jesus. Jeder, der sein Gewissen verrät, verrät Jesus. Auch ich kann ihn in genau diesem Augenblick verraten. Und der Gedanke lässt mich zittern, wenn ich während meiner Predigt über Judas die Anerkennung der Zuhörer suche, statt an dem unsäglichen Leid des Erlösers teilzunehmen. Judas hatte mildernde Umstände, die wir nicht haben. Er wusste nicht, wer Jesus war. Er hielt ihn für einen gerechten Mann und wusste nicht, dass er Gottes Sohn war. Wir jedoch wissen es. Jedes Jahr aufs Neue höre ich, wenn Ostern naht, die Matthäus-Passion von Bach. Darin gibt es ein Detail, das mir immer wieder eine Gänsehaut hervorruft. Bei der Ankündigung des bevorstehenden Verrats durch Judas wenden sich alle Apostel mit der Frage an Jesus: Herr, bin ich's? Doch noch vor der Antwort Jesu hat der Komponist einen Choral eingefügt, der so beginnt: Ich bin's, ich sollte büßen.
che inizia così: sì, sono io il traditore, io devo fare penitenza. Ich bin es, ich sollte büßen.
Wie alle Choräle jenes Werkes drückt auch in diesem Fall der Chor die Gefühle des Volkes aus, was die Szene miterlebt. Es ist eine Aufforderung an uns, ebenfalls unsere Sünden zu bekennen. Die Evangelien berichten auch von dem furchtbaren Ende des Judas. Als nun Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass Jesus zum Tode verurteilt war, reute ihn seine Tat. Er brachte den hohen Priestern und den Ältesten die 30 Silberstücke zurück und sagte: Ich habe gesündigt, ich habe euch einen unschuldigen Menschen ausgeliefert. Sie antworteten: Was geht uns das an? Das ist deine Sache. Da warf er die Silberstücke in den Tempel, dann ging er weg und erhängte sich. Doch dürfen wir nicht voreilig urteilen. Jesus hat Judas nie verlassen und niemand weiß, wohin er gefallen ist, als er sich mit einem Strick um den Hals vom Baum stürzte, ob in die Hände Satans oder in die Arme Gottes. Wer kann schon sagen, was ihm in seinen letzten Lebensaugenblicken durch den Sinn gegangen ist? Freund ist das letzte Wort, das Jesus im Gethsemane zu ihm sagte. Er kann es nicht vergessen haben, wie er auch Jesu Blick nicht vergessen haben kann. Es stimmt zwar, dass Jesus von seinen Jüngern zum Vater sagte: Keiner von ihnen ging verloren außer dem Sohn des Verderbens. Doch hier spricht er, wie so viele andere Male, nicht in der Perspektive der Ewigkeit, sondern aus der Sicht der Welt. Auch das andere furchtbare Wort, das über Judas gesagt wird: Weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird, für ihn wäre es besser, wenn er nicht geboren wäre, bezieht sich auf die Ungeheuerlichkeit seiner Tat und muss nicht zwingend bedeuten, dass seine Seele in Ewigkeit verloren ist. Das ewige Schicksal eines Geschöpfes ist Gottes eigenes Geheimnis. Die Kirche versichert uns, dass ein Mann und eine Frau, die heilig gesprochen wurde, in der ewigen Glückseligkeit sind. Doch von niemandem weiß sie selbst mit Sicherheit, dass er in der Hölle ist. Dante Alighieri, der sich in seinem literarischen Werk Die göttliche Komödie vorstellt, Judas sei in der tiefsten Hölle, berichtet zugleich auch von der Bekehrung im letzten Augenblick von Manfred, Sohn Friedrichs II. Und König von Sizilien, den damals alle für verdammt hielten, weil er als Exkommunizierter starb. Im Gefecht tödlich verwundet, so vertraut Manfred dem Dichter an, habe er sich im letzten Augenblick seines Lebens weinend dem Richter ergeben, der Verzeihung gern gewährt. Und vom Purgatorium aus sendet er folgende Botschaft zur Erde, die auch für uns gilt.
O
groß und schrecklich waren meine Fehler, doch groß ist Gottes Gnadenarm und fast, was sich ihm zukehrt, sodass keiner fehle.
Ecco, a cosa deve spingerci la storia del nostro fratello.
Das ist es, was wir aus der Geschichte unseres Bruders Judas lernen müssen: uns vertrauensvoll dem Richter zu übergeben, der Verzeihung gern gewährt, uns ebenfalls in die offenen Arme des Gekreuzigten stürzen. Das wirklich Große an der Geschichte des Judas ist nicht der Verrat, sondern die Antwort, die Jesus darauf gibt. Er wusste nur zu gut, was da im Herzen seines Jüngers heranreifte. Doch stellt er ihn nicht bloß, er will ihm bis zuletzt die Möglichkeit gewähren, umzukehren. Was nimmt er ihn in Schutz? Er weiß, warum Jesus Judas gekommen ist. Doch weist er in Gethsemane seinen eisigen Kuss nicht zurück und nennt ihn sogar Freund. So wie er das Gesicht Petri suchte, nachdem dieser ihn verleugnet hatte, so wird er auch Judas in allen Ecken und Biegungen des Kreuzweges gesucht haben, um ihm zu vergeben. Wenn er am Kreuze sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, dann schließt er Judas gewiss nicht aus.
Certamente non esclude da questa preghiera il suo traditore Giuda. Cosa faremo noi, venerabili padri?
Was werden wir also tun? Wem werden wir folgen? Judas oder Petrus?
Chi seguiremo? Giuda o Pietro?
Petrus bereute seine Feigheit, doch auch Judas bereute, sodass er rief: Ich habe einen unschuldigen Menschen ausgeliefert, und die Silberstücke zurückgab. Worin liegt also der Unterschied zwischen den beiden? Nur in einem Detail. Petrus vertraute auf die Barmherzigkeit Christi, Judas nicht. Das ist seine größte Sünde, nicht der Verrat, sondern sein Zweifel an der Barmherzigkeit Gottes. Wenn wir ihm also im Verrat nachgefolgt sind, die einen mehr, die anderen weniger, dann dürfen wir ihm nicht auch noch in diesem Mangel an Vertrauen in seine Vergebung folgen. Es gibt ein Sakrament, durch das wir die Barmherzigkeit Christi auf sichere Weise erfahren können, das Sakrament der Wiederversöhnung. Wie schön ist dieses Sakrament. Es ist schön, Jesus als Meister, als Herrn kennenzulernen, aber noch schöner ist es, ihn als Heiland kennenzulernen, als den, der dich aus dem Abgrund emporzieht, wie Petrus aus dem Wasser, der dich berührt, wie er es mit dem Aussätzigen macht und dir sagt: Ich will, dass du rein wirst.
Lo voglio, sii mondato.
Die Beichte gibt uns die Gelegenheit, an uns selbst zu erleben, was die Kirche im österlichen Exultet über die Sünde Adams sagt. O wahrhaft heilbringende Sünde des Adam, du wurdest uns zum Segen, da Christi Tod dich vernichtet hat. Jesus besitzt die Macht, aus jeder menschlichen Schuld, sofern wir sie bereuen, eine heilbringende Schuld zu machen. Eine Schuld, an die man nicht mehr zu denken braucht, außer um sich an die Barmherzigkeit und die Liebe Gottes zu erinnern, die wir aus Anlass unserer Schuld erfahren durften. Ich habe einen Glückwunsch für mich und für euch alle, ehrwürdige Patres, Brüder und Schwestern. Dass wir am Ostermorgen aufwachen und in unserem Herzen die Worte eines großen Bekehrten unserer Zeit wiedererklingen hören mögen. Ich meine den Dichter und Schriftsteller Paul Claudel. Mein Gott, ich bin auferstanden und bin noch immer bei dir. Ich schlief und lag am Boden wie ein Toter in der Nacht. Du sagtest, es werde Licht, und ich bin mit einem Schlag erwacht. Mein Vater, du hast mich noch vor dem Sonnenaufgang erschaffen. Ich bin bei dir. Mein Herz ist frei und mein Mund rein. Leib und Geist haben gefastet. Alle Sünden sind mir vergeben, ich habe sie alle gestanden. Der Ehering ist an meinem Finger, mein Gesicht ist rein. Ich bin wie ein unschuldiges Wesen in der Gnade, die du mir gewährt hast. Das kann die Auferstehung Christi, die wir zu Ostern feiern, mit uns machen.